Hyrox.
Ja.
Fitness-Sportart. Auch da war ich beim allerersten Hyrox. Da saß ich am Tisch, als die gesagt haben, welche Übungen jetzt Teil von Hyrox werden. Ja, da hätte ich auch sagen können, das wäre ich mega geil. Ich würde jetzt gerne hier irgendwie 3% kaufen. Habe ich auch nicht gemacht. Also eigentlich ist das Jahr 25 so gesehen auch das Jahr der traurigen, teuren Einsichten, ja. Als ich nicht gemacht hatte.
Hier ist Digitale VorreiterInnen, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business, dem meiner Meinung nach besten Telekommunikationsanbieter der Welt. Ich bin Christoph Borsack und zum Jahresende habe ich Philipp Westermeier zu Gast. Der ist Unternehmer, Podcaster, Hamburger Enfant Formidable und mein Bürovermieter. Philipp, schön, dass du da bist.
Hallo Christoph, das ist ja eine Wahnsinnstradition hier, sechstes Mal.
Ja, sechstes Mal tatsächlich, genau, dass du hier bist. Und ich habe jetzt in der Vorbereitung viele Folgen von deinem Podcast gehört und mir vielleicht auch die ein oder andere Frage abgehört. Fange ich also mal einfach mal an. Wie viel Geld verdienst du mit deinem Podcast?
Tja, das ändert sich jedes Jahr. Es wächst, Gott sei Dank. Wir sind jetzt schon im Bereich von zumindest mal siebenstelligen Umsätzen. Demgegenüber stehen allerdings auch mittlerweile echt erhebliche Kosten. Wir sind ja so, wie viel sind wir? Auch zwischen 5 und 6, 7, vielleicht sogar 8 Leuten, die daran schon sehr intensiv arbeiten, nicht alle in Vollzeit. Also man müsste es jetzt wirklich sehr genau gucken, ja. Wer ist dann wie viel dabei. Aber ja, so ungefähr.
Aber lustig, dass du gleich bei der ersten Frage schon schwach wirst. Ich habe sozusagen 2 Folgefragen gemacht. Die zweite hätte geheißen, aber schon viel Geld, oder? Und die dritte Frage wäre gewesen, aber man kann schon sagen, dass du viel Geld damit verdienst. Ne?
Ja, ich meine, das ist ja wiederum sehr relativ. Aber ich finde, es ist nicht sehr, sehr viel für den Aufwand, den wir da betreiben mit 6, 7 Leuten. Ist es, aber es wächst halt wirklich gut zu sehen, es wächst. Es hat ja auch nicht nur eine rein wirtschaftliche Komponente, sondern auch eine Reichweite, die uns woanders hilft. Also insofern, auch das hat ja dann wirklich einen Wert. Dann ist es halt irgendwie noch immer wirklich wenig im internationalen Vergleich, wenn man guckt, was so amerikanische Podcaster bekommen. Aber klar, man sieht, dass es da schon auch Millionen Umsatz möglich ist. Dann ist natürlich auch irgendwie die Hoffnung, dass das, also wie sagt man so, Proof of Concept, Product Market Fit, was man so in der Startup-Welt ja für normale Firmen und Produkte auch immer anschaut, ist ja gegeben. Deswegen geben wir da jetzt weiter Gas.
Weltgrößter Umsatz ist wahrscheinlich Joe Rogan, oder?
Würde ich tippen, ja. Also da reden wir von 100 Millionen im Jahr oder so, ne?
Ja.
Und also das ist halt noch ein weiter Weg.
Wie viele Folgen macht er pro Woche? 2?
Boah, ich glaube, der macht sogar manchmal 2 oder 3 die Woche. Also der lebt ja auch wirklich das nochmal ganz anders. Der ist halt, der verlässt ja dieses Studio gar nicht und sagt einfach nur, ich habe eine Mission im Leben, das ist der größte Podcast-Host der Welt zu sein und zu bleiben. Und haut da raus, was geht.
Ihr seid dieses Jahr nochmal besonders gewachsen, habe ich das Gefühl. Also hätten wir uns vor einem Jahr getroffen, wären die Zahlen nochmal deutlich anders gewesen als dieses Jahr.
Umsatzmäßig meinst du?
Nee, ich meine jetzt in der Reichweite.
Reichweite, eigentlich relativ, jetzt nicht so, ich sag mal nicht so explosionsartig, sondern eher sehr, sehr kontinuierlich über alle Jahre eigentlich. Es ist Jahr 10,
ja.
Oder war jetzt Jahr 10. Also ich würde sagen, es ist sehr linear. Aber
ihr habt doch ganz viel YouTube-Reichweite dazu bekommen,
stimmt,
oder?
Stimmt, YouTube, das ist schon ein bisschen mehr da. Wenn man das jetzt so als vollwertige Podcast-Reichweite mit dazu zählt, dann ist es wahrscheinlich schon mehr. Ja. Wir betrachten das ein bisschen anders, weil wir YouTube nicht so vermarkten wie die Podcast-Reichweite und weil auch YouTube ein bisschen andere Watchtime hat. Also beim Podcast ist ein sehr, sehr großer Teil, hört einen Podcast von Anfang bis Ende durch. Bei YouTube, es ist halt so, wenn du das schaffst, die Leute eine halbe Stunde zu halten, ist schon echt gut.
Ja, bei so einem Langformat ist wahrscheinlich in der ersten Minute 40% weg oder so, ne?
In der ersten Minute weiß ich gar nicht ganz genau, aber die erste Minute ist super entscheidend auf jeden Fall, ja.
Du hast vor ein paar Wochen das 10-jährige Jubiläum gefeiert, im Gruner und Jahrhaus.
Ja,
da hat ja auch
ehemalig, ne?
Ja, da hat ja auch deine berufliche Reise angefangen, da hast du als Vorstandsassistent angefangen. Jetzt steht das Haus leer und an dem Abend, an dem da eure Feier war, kam ich da an und dann stand da draußen ganz groß Podstars, 10 Jahre, dein Logo drauf. Wie fühlte sich das an?
Ach, also es ist eigentlich generell so, dass ich da an solchen Abenden gar nicht so sehr jetzt da reinfühle, wie sich sowas anfühlt, weil ich war ja auch gerade am Ende Gastgeber. Musste eine Rede halten, hatte da irgendwie sehr, sehr viele Leute zu betreuen. Und dann ist es erstmal für mich alles, versuche ich das alles sehr, sehr nüchtern und sachlich zu betrachten. Sagen, okay, guck mal hier, das muss alles gemacht werden. Da muss ich noch jemandem vorstellen. Da muss ich noch jemandem kurz mal die Hand geben. Und vielleicht jemanden anderen dazu holen oder so.
Das wollte ja auch jeder irgendwie wahrscheinlich, du standst ja vorne beim Eingang. 2 Stunden lang oder so?
Ja, ist auch der Job.
So ja, bisschen, genau.
Ne? Und deswegen hast du aber dann, wenn du das auch als, sagen wir mal, als richtigen Profi-Job begreifst, so eine Gastgeberrolle in einem Business-Kontext, in dem wir immer sind, ist das ja nicht nur eine reine Hobbyveranstaltung. Und dann willst du ja, dass die Gäste, die dann kommen, egal wohin, zum Festival, aber auch bei solchen Events, auch das sind dann teilweise noch weniger, aber dann noch mehr so ganz High-Level-Gäste, willst du ja wirklich auch immer alles für die rausholen. Und dann habe ich wirklich für mich so das Mindset irgendwie in den letzten Jahren schon auch bei anderen Sachen, dass ich dann gar nicht so jetzt über persönliche Momente nachdenke, dem Motto, es gibt ja auch immer wieder Situationen, wo Leute zu Recht auch vielleicht fragen, und würde ich wahrscheinlich genauso fragen, hey, du sitzt jetzt da mit Kim Kardashian oder du bist jetzt da irgendwie, habt ihr das 4-Jahreszeiten-Hotel oder habt ihr alle Messehallen gemietet und so, was denkt man sich dabei? Und ich denke da eigentlich so gut es geht gar nicht drüber nach, auch genauso mit dem Gruner und Jahrhaus, sondern fokussiere mich wirklich dann sehr stark darauf, die Sachen da zu machen. Aber vielleicht ist es ja so ein bisschen Weihnachtspause. Klar, dann kommt mal so eher so die Momente, wo man so denkt, verrückt, ja, dass so gekommen ist, hätte ich damals nicht gedacht, hätte ich damals sicherlich sofort unterschrieben, hätte mir jemand gesagt, weißt du was, jetzt warte mal 20 Jahre und dann.
Weniger als 20 Jahre, oder?
Ja, wann bin ich bei Gruner und Jahrhaus? So 2008 oder so, ja 15 Jahre. Ja.
Da waren dann Gäste aus allen Phasen deines Podcasts, frühere Gäste, Affiliates, SEO-Berater, ja. SEO-Unternehmer und jetzt auch Unternehmer mit tausenden Mitarbeitenden, Luxusmakler aus Manhattan, Promis und alle haben das Gefühl, West ist einer von uns. Also irgendwie das war so ein bisschen so, du so ein bisschen als der verbindende Punkt. Was würdest du sagen, gibt's irgendeinen Charakterzug an dir, der da besonders für verantwortlich ist, dass deiner Meinung nach so viele Menschen es so einfach fällt, einen positiven Rapport zu dir aufzubauen?
Also ich meine, erstmal ist der Job natürlich so, die Begegnung, die ich habe mit den Leuten, jetzt unabhängig von mir, ist es meistens eine positive Begegnung, weil man stellt den Fragen.
Und du hast ja auch in deiner Rede von allen Ecken Leute erwähnt. Also ne, du hast ja nicht nur gesagt, hier, ich erinnere mich an den Hoeneß, sondern du hast dann auch tatsächlich dann die Namen erwähnt von Affiliates und so. Und die waren ja total aus dem Häuschen dann.
Klar, also ich meine, also, ich glaube, das Wichtigste ist da auch erstmal warum hat man jetzt so ein gutes Netzwerk oder eine positive Beziehung zu vielen Leuten? Der Podcast ist einfach ein unfassbar gutes Instrument dafür, denn man hilft den Leuten ja, weißt du, häufig, wenn man irgendwie was verkaufen möchte, dann geht mal was schief oder jemand ist enttäuscht vielleicht oder so. In unserer Situation ist es ja wirklich wahnsinnig positiv. Ja? Oder ich bin auch jetzt kein Arzt, der denen irgendwas Negatives diagnostiziert oder ich bin kein Anlageberater, der dann irgendwie deren Geld haben will und nachher damit irgendwas Quatschiges macht. Sondern ich mache mir den Interview. Das Interview wird dann meistens sehr geschätzt und es gibt ja fast immer sehr viel positives Feedback für die Leute. Und deswegen ist das einfach ein super guter Kontaktpunkt mit ganz vielen verschiedenen Menschen. 2 Stück die Woche, kommt auch einiges zusammen dann über 10 Jahre. Und dann immer dieses Positive. Das macht ist schon total hilfreich. Und ich versuche ansonsten wirklich auch so immer daran zu denken, wie es mal losgegangen ist, wo man herkommt, weil natürlich kommen Momente und dann sagen halt auch Leute wie du jetzt zu mir, ey, Wahnsinn und verrückt und dann ist man alleine aufgrund der Rückfrage natürlich alarmiert und denkt sich, okay, sollte ich lieber nicht vergessen, wie es mal losgegangen ist und Leute mal lieber ein bisschen versuchen, da nicht zu sehr abzuheben. Und das ist, glaube ich, so die Mischung.
Hat dir schon mal jemand vorgeworfen, dass du abgehoben bist?
Nee, bislang nicht.
Ja, ne. Ich glaube, das wäre... Kommst du nicht in meine Top-50-Liste?
Nee, also das ist mir auch wichtig, also weil ich das ja auch bei anderen Leuten sehe und das dann nie so cool fand. Und entsprechend auch ein Umfeld habe, glaube ich, was einfach für diese Art von Events, von Gastfreundschaft, von Menschenliebe im weitesten Sinne irgendwie ganz gut gemacht ist.
Ich habe gerade heute Morgen gelesen, dass 2029 die Oscar-Verleihung auf YouTube übertragen werden sollen. Mhm. Gar nicht mehr im Fernsehen. War bis jetzt, glaube ich, 70 Jahre lang auf ABC. Heute Morgen kam von euch eine E-Mail rum, die 10 erfolgreichsten Folgen des Jahres. Da ist JP Performance, ein YouTuber auf Platz 1. Mhm. Für mich natürlich keine Überraschung. Aber verschiebt sich das Interesse des Podcasts oder des Publikums auch so ein bisschen vom Business hin zum Entertainment? Oder so ein bisschen zumindest, dass man sagt, Entertainment im Business-Anzug? Oder sind das Ausnahmen, dass so
Naja, also ich, das ist natürlich schon immer so unsere Bandbreite gewesen, zumindest seit ja eigentlich fast Anbeginn. Erstmal Marketing breit zu verstehen oder Online-Marketing breit zu verstehen, dann Marketing, jetzt Wirtschaft möglichst breit zu verstehen. Und da gehört dann JP Performance halt auch zu. Ich meine, das ist ja auch das, was die Leute interessiert, ne? Also mit so Unterhaltungspersönlichkeiten oder Künstlern oder auch Sportlern mal über Business zu reden. Und natürlich dann aber auch mit Businessleuten. Also ich glaube, das ist immer schon unsere DNA. Und man sieht natürlich aber dann in der Tat, klar, wenn du dann einen YouTuber interviewst, der auf der Plattform riesig ist, dass das dann bei YouTube gut läuft, wusstest du vorher und wusste ich auch vorher, wenn man da jetzt nicht ganz verrückte Sachen falsch macht. Aber ich gucke eigentlich eher dahin, wie gelingt es uns, Leute also zu begeistern für Persönlichkeiten, die eigentlich keine YouTuber sind. Das ist jetzt unsere wichtigere KPI, ja? Also dass in JP Performance gut läuft. Davon gibt es ja auch gar nicht so viele Menschen dieser Art. Ich muss halt gucken, wie gelingt es einen Clemens Tönnies, der wahrscheinlich ganz im Leben noch kein Video auf YouTube hatte oder keine Ahnung, zumindest nicht viele.
Der war auch in den Top 10, ne? Ja, auf jeden Fall ist er in Top 10.
Oder wie gelingt es halt Persönlichkeiten, die man da gar nicht kennt in der YouTube-Community. Und das ist unser Job, das ist das, was uns am Ende auszeichnet, wo wir unsere Kraft am besten messen können. Sagen wir jetzt, sich in den Wind zu stellen bei YouTube-Persönlichkeiten, das ist auch mal nett und hilft auch mal, aber es ist nicht die wahre Aussage über unsere Kraft.
Bei so einem Clemens Tönnies fallen mir wahrscheinlich irgendwie sofort 7 Fragen ein, die vielleicht eher so, finden Sie das eigentlich in Ordnung, so viele Tiere zu schlachten und so weiter in die Richtung gehen? Ist das was du ausklammerst? Sagst du also, ich möchte keinen Aktivismus betreiben, ich möchte einfach irgendwie ein Porträt versuchen zu machen, oder?
Ja, also Aktivismus möchte ich auf gar keinen Fall betreiben. Also das kann ich auf jeden Fall sagen. Und ich möchte ein Porträt machen, das ist auch richtig. Aber ich will auch Fragen stellen, die da auch zugehören. Also und auch Sachen klären. Also ich meine, so diese Frage, der hat das ja offen erzählt, dass er, glaube ich, im Jahr, glaube ich, so 30 Millionen oder 12 oder manchmal 30 Millionen, ja. Tiere da im Wesentlichen, glaube ich, Schweine da schlachtet. Also ich glaube, wenn man den Podcast hört, dann sieht man seine Sicht drauf und dann wäre jetzt auch diese Frage, finden Sie es in Ordnung, wäre jetzt nicht hilfreich, weil sonst würde das nicht machen. Also man muss dann schon natürlich ein bisschen subtiler rangehen, ich habe das dann versucht, dieses Thema mit dem Schlachten und diese ganze Sicht darauf halt eher so zu verstehen, dass ich, hatte ich im Vorfeld verstanden oder gelernt, dass die da so ganz spezielle Herangehensweise haben, diese Tiere zu töten. Bei so einer klassischen Musik wird da gespielt und dann legt sich so ein Nebel über die Tiere wohl und dann werden die sozusagen so eine Art so vergast oder eingeschläfert, wie auch immer man sagen möchte. Und da, also kann man irgendwie alles nachrecherchieren, wie die das machen. Und dann spricht man halt darüber. Ich meine, die Grundthese, dass das dass er es okay findet, ist ja eh klar. Also ich meine, die Frage macht das Gespräch kaputt und ist zeugt oder würde jetzt dann so ein bisschen auch von einer gewissen, warum soll man das jetzt fragen, wenn der es jetzt seit Jahren millionenfach macht, ne? Das ist dann ja schon geklärt. Also versuche ich eher dann zu verstehen, wie guckt er da drauf, wie beschreibt er das? Da kann man, finde ich, dann sehr viel lernen. Ne? Also was ist das für ein Typ? Macht er sich darüber Gedanken? Wenn man alleine hört, wie der darüber redet, dann hat man so ein Gefühl dafür. Also da kann man dem immer auch alles glauben, nicht glauben, aber ich biete da halt sowas an, um da sich noch ein bisschen tiefer und neutraler mit zu beschäftigen. Wirklich, wirklich neutral. Jetzt gar nicht, dass ich jetzt sage, Mensch, Sie sind ja wirklich der tollste Schlechter der Welt. Das sage ich. Ich sage einfach, frage einfach so nach, wie läuft das eigentlich ab? Und ich habe gelesen, das so und so. Wie kommt man auf solche Ideen? Warum macht man das so? Machen das alle so? Und dann ergibt sich genau zu so einer Frage eigentlich ein ganz gutes Bild. Und so versuche ich da eigentlich ranzugehen.
Kommen dann nach dem Gespräch manchmal Aktivisten auf euch zu und sagen, das war ja Softball?
Ja, es gibt natürlich Folgen, wo man wo ich vorgeworfen bekomme, dass man eine Frage ausgeklammert hat oder dass man das nicht hart genug nachgefragt hat. So übers Jahr 3-4 Folgen sind das, würde ich jetzt sagen. Meistens weiß man es auch vorher.
Gehört denn der dazu oder waren das andere
dieses Jahr? Nee, das war auch einer davon, wo ganz klar war, da melden sich Leute und sind verärgert. Auch weil es natürlich einfach Veganer gibt und Vegetarier gibt, die wirklich mit ihrer Lebenshaltung komplett anders sehen. Aber die meisten Menschen, es war jetzt kein besonders krasser Case, weil die meisten Menschen ist auch klar, wir leben hier in Deutschland, leben, weiß ich nicht, 80 Millionen Menschen, davon essen wahrscheinlich 70 Millionen Fleisch und ja, ich glaub, Schweinefleisch.
10% sind vegetarisch und 1,7% vegan. Also
lasst 60 Millionen, was auch immer, hier regelmäßig Schweinefleisch essen. Also ich meine, er macht ja eine legale Sache, die vor allen Dingen von ganz vielen Menschen sehr geschätzt wird. So, ne? Also es ist halt am Ende so, wie jemandem vorzuwerfen, dass er Schuhe verkauft. Also ich meine, das wird halt verkauft. Leute,
wenn es Lederschuhe sind, hast du recht. Aber bei Stoffschuhen wahrscheinlich so.
Ja, aber ich meine, dass dieses Essen hier die Leute ernährt und irgendwie, also kann man jetzt moralisch sehr viele Geschichten reingehen, aber ich glaube, den meisten Leuten war das jetzt klar. Und die Themen, die bei dem eigentlich für mich noch stärker waren und sind gar nicht so dieses Tierwohl, sondern das ist eine Diskussion. Die andere Diskussion ist das mit diesen Arbeitern, Arbeitsbedingungen für ausländische Arbeitskräfte und sowas alles. Da haben wir auch drüber gesprochen. Da gab es auch Rückfragen zu oder auch Vorwürfe zu. Es ist Gott sei Dank jetzt nicht so viel, aber ich finde es auch vollkommen in Ordnung, wenn da dann, ich würde es nicht sagen, Shitstorm, das ist vielleicht ein bisschen zu doll, aber es ist dann, wenn dann da ein bisschen Thermik ist, klar, das ist in Ordnung. Das hat man halt ein paar Mal im Jahr. Wenn man halt jetzt 100 Gespräche führt mit Wirtschaftsleuten, werden nicht alle geliebt. Ja. Aber nach dem Podcast werden, glaube ich, die meisten anders gesehen.
Bei YouTube Analytics könnt ihr auch reingucken, wie viel männliche und weibliche Zuschauer dabei sind. Mhm. Hast du das im Kopf? Prozentual?
Nee, aber ich weiß es von den Audio-Plattformen, sind wir, glaube ich, so bei 75% Männer. Mhm.
Ich glaube, in den Top-10-Folgen 100% Männer. Gibt es irgendwelche weiblichen Gäste, die du dir gewünscht hättest? Wo du sagst, das wäre mal...
Also ich weiß, wenn man wahrscheinlich Heidi Klum hätte, dann würde es wahrscheinlich sehr gut laufen.
Habt ihr die schon mal angefragt?
Ja, so, es gab mal Kontakt, aber jetzt nichts Konkretes.
Gibt es Gäste, die sagen, passt nicht, also egal ob Mann oder Frau?
Ja, also ich hätte dieses Jahr gerne den Adidas CEO gehabt, den Herrn Gulden. Das hat noch nicht geklappt. Es gibt natürlich dann so die Legenden, Herrn Kühne, hier aus Hamburg sogar, der aber, glaube ich, nicht so genau weiß, was ein Podcast ist und auch das jetzt nicht so für sich sieht.
Hast du den schon mal kennengelernt?
Ich war mal auf einer Veranstaltung, wo er auch war, sagen wir mal so, also gesehen, also live, aber jetzt im Sinne von nicht mit länger mit dem unterhalten, das nicht, ne.
Du hattest kürzlich einen Podcast mit Florian Heinemann. Mhm. Da habt ihr dann irgendwie.
Dem Florian Heinemann, dem großen Digitalerklärer der Welt. Ja.
Und der hatte jetzt irgendwie gehört zu einem der besten Investoren Europas, habe ich gelernt.
Meiders List.
Besonders erfolgreich ist Trade Republic. Mhm. Und das zweite ist?
Diese ganzen Defense-Themen, Quantum und ich glaube, Stark heißt eine Firma von denen. Dann heißt noch eine Arx Robotics. Mhm. Also, die haben jetzt so. Ja, verschiedene. Also relativ früh dieses Defense-Tech-Thema entdeckt.
Bei OpenAI ist er so ein bisschen skeptisch. Mhm. Das hört man ja aktuell öfter. Aber wenn du nochmal zusammenfasst oder zugehört hast, was sind so die zentralen Punkte, warum Flo da so ein bisschen kritischer ist?
Also ich kann sagen, ich hatte jetzt eine Podcast-Folge, die kommt jetzt übermorgen raus. Also wenn dieser Podcast erscheint, ist sie auch schon draußen mit Frank Thelen, also dem anderen oder einem anderen deutschen Digitalerklärer.
Dem anderen europäischen Top-Investoren.
Ja, ich glaube, da ist auf der Liste ist er nicht. Aber der noch kritischer auf OpenAI ist und alle, also der sogar glaubt, dass es irgendwann mehr oder weniger in Microsoft oder Oracle irgendwie aufgeht und verschwindet. So. Und ich glaube, alle sagen halt, es ist wahnsinnig schwer anzukommen gegen andere Plattformen, die eigene Distribution haben, wie jetzt Google oder auch Microsoft selber oder Meta. OpenAI hat halt keine Distribution, hat auch vor allen Dingen keine Cashflows aus anderen Geschäften, sondern muss sein Geld wirklich mit von Tag 1 an mit AI verdienen, was halt total schwierig ist, weil die Kosten, AI-Rechenleistung zu erbringen, halt so krass groß sind. Das heißt, selbst wenn die jetzt Umsatz machen, verlieren sie Geld und man weiß gar nicht, wann das jemals, also wann eine Suchanfrage, die wir stellen, für OpenAI jemals profitabel ist. Es ist wohl nicht abzusehen. Und deswegen sagen die auch so ein bisschen, fürchten so ein bisschen, dass, naja, wenn dann irgendwann mal so ein bisschen der AI-Wind sich dreht und dann kriegen die halt kein Geld mehr von Investoren, können kein eigenes verdienen, brauchen aber ganz viel, haben schon eine riesige Bewertung. Das führt dann meistens zu nichts Gutem.
nichts an den Gründen ist eigentlich anders als am Anfang diesen Jahres. Und trotzdem war am Anfang des Jahres noch so viel Hype, Rückenwind dabei. Und irgendwann hat sich das dann gedreht.
Aber noch ist es ja nicht vorbei. Also noch ist ja, würde ich sagen, keine Blase geplatzt. Noch ist ja in diesem AI nach wie vor Luft drin. So.
Das stimmt. Aber ich glaube, ich habe jetzt, ist natürlich alles anekdotisch, aber viele Leute auch irgendwie auf LinkedIn, ich ja auch, habe irgendwie OpenAI gekündigt. Also ich bin da jetzt raus, mein Account läuft aus und habe irgendwie bei vielen den Kommentar bekommen, ja, wir auch oder wir hören damit auch auf oder wir gehen jetzt auch zu Gemini oder so. Also wahnsinnig wenig Login-Effekt, dass man mal sagt, wenn man mal 4 Monate zurückhängt oder ein anderes Modell irgendwie ähnlich gut ist, dann gucken die Leute sofort und sagen.
Ja, könnte eine Story des 26er Jahres werden, sozusagen der sanfte oder vielleicht gar nicht so sanfte Abgang von OpenAI. Also in der Tat, wie das du beschreibst, die Anzeichen mehren sich so ein bisschen. Aussagen von Flo, von Frank, LinkedIn. Am Ende guckst du da nicht rein. Ne? Vielleicht ist auch in 2 Wochen launchen sie wieder was komplett Verrücktes und alle sagen, wow. Also halte ich auch für möglich.
Flo ist ja durchaus auch ein Zahlenmensch. Habt ihr euch noch so ein paar Themen angeschaut fürs nächste Jahr, wo ihr sagt, da ist eher zu viel Luft drin oder da gucken die Leute überhaupt noch nicht genug drauf?
Also jetzt nicht explizit mit ihm. Also er sagt halt, klar, seine Themen, Defense und so. Oder
Mittelständler findet er interessant, ne?
Mittelständler findet er interessant. Ist ja auch nicht wahnsinnig neu, ne? Also auch gerade hat für die eigene Geldanlage haben wir uns unterhalten. Jetzt hat er von Anleihen. Er sagt das irgendwie eigentlich Wahnsinn. Ich glaube, Apple zahlt für eine Anleihe 6%. Wenn man sich, ist ja, also
kommt da jeder ran?
Ich glaube schon. Kannst du wahrscheinlich über den Kapitalmarkt zeichnen. Und Katjes zahlt, glaube ich, auch so viel. Ja, wo man sagt, okay, Wahnsinn. Dass Apple jetzt pleite geht, ist eigentlich sehr, sehr unwahrscheinlich. Dass die Anleihe nicht bedient wird, kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen aktuell. Und trotzdem gibt es halt so viel Geld.
Über wie viele Jahre läuft das, weißt du das?
Nee.
Okay. 6%.
Und bei Katja, ja, gut, Katja kann vielleicht eher pleite gehen, hat sicherlich nicht die Position von Apple. Aber es war ein anderes Beispiel, wo wir über Geldanlage gesprochen haben und so.
Du hattest den Mark Wiedfeld von Arx Robotics zu Gast. Die haben inzwischen eine 9-stellige Bewertung. Ich glaube, vor 2 Jahren war Mark auch mal bei uns im Podcast. Was war so der erste Moment, als Rüstung bei euch auf dem Radar aufgekommen ist, dass ihr sagt, oh ja, das ist schon ein Thema, da müssen wir auch mal Gäste zu einladen?
Vor ungefähr 2-3 Jahren, würde ich sagen, ging es los. Da hatte ich unseren gemeinsamen Freund Uwe Horstmann, der auch Kollege von Halmer bei Project Ace, also bei dem VC. Und der kam damals mit seinem ersten sozusagen Defense-Investment an, Quantum Systems. Florian.
Das war dann noch so Dual Use, wurde immer ganz groß aufgeschrieben.
Ja,
wird, ne?
Ja, immer noch ein bisschen. Ja. Aber damals war es nochmal so, wurde betont, es geht um Dual Use. Mittlerweile ist es, glaube ich, nicht mehr ganz so wichtig.
Ja.
Aber Uwe war ja so einer der ersten Investoren, wahrscheinlich in Deutschland zumindest, der so dieses Thema Defense aufs Tableau gebracht hat. Und der hatte doch damals vorgeschlagen, ey, lass doch mal einen Podcast zu machen, ich bringe den mit und so. Ja, und siehe da, hat sich gut entwickelt. Ja.
Ist das was, wo du auch so eine Mission siehst, das Thema salonfähiger zu machen, gerade weil sich so viel ändert und weil man irgendwie schon gemerkt hat, innerhalb von 2 Jahren ist das von Dual Use ist okay zu hin, toll, dass wir solche Unternehmen in Deutschland haben. Also siehst du da auch manchmal Themen, die du strategisch gerne über den Podcast auch einer breiten Bevölkerung irgendwie schmackhaft machen möchtest?
Also so sehe ich jetzt nicht meine Mission, sondern eher abzubilden, was so da draußen passiert und das einfach sehr, sehr neutral durchzureichen, so als hey, guck mal, das gibt's alles. Und wenn jetzt Leute in irgendwelchen normalen Job sind und vielleicht irgendwie bei einem Startup arbeiten im Ruhrgebiet oder so, das nicht so auf dem Zettel haben und nicht den Zugang haben, das einfach zu zeigen, dass da jeder reingucken kann, sich eine Meinung bilden kann. Ich glaube, meine Mission wirklich war beim Podcast erstmal als Hobby, da fängst du es einfach wirklich an, weil es dir Spaß macht, weil du es immer mal testen willst. Das ist immer noch so der Kern, dass ich jetzt nicht hier irgendwie in der Mission nachlaufe. Mhm. Aber mittlerweile, wenn es eine gibt, dann ist es eher so vielleicht für das Thema Wirtschaft und Unternehmertum generell zu werben. Jetzt ohne zu sagen, das muss jetzt Defense sein, das muss das sein oder das muss jetzt mega groß sein oder mega Tech oder so, einfach zu zeigen, es ist total eigentlich cool, was zu gründen, was zu bauen und dafür zu inspirieren und ein bisschen zu zeigen, wie es geht, wie machen es andere.
Denkst du an das Thema Wehrpflicht nach? Du hast ja auch ein paar Kinder.
Ja, die kommt jetzt ja, ne? Also ich habe jetzt, ich glaube, ab 1.1. ist wieder Musterung, habe ich irgendwo aufgeschnappt. Also für
vor 4 Monaten wurde noch gesagt, das ist unmöglich, es gibt überhaupt nicht die Infrastruktur, das wird niemals kommen. Und jetzt 4 Monate später
ja, ist Musterung. Also ich denke jetzt nicht zu viel drüber nach, aber ich meine, wir sind ja ungefähr ein Jahrgang, waren ja selber beide bei der Musterung und in meinem Fall beim Zivildienst und so. Und es war für mich eine wahnsinnig gute Zeit und wertvolle Zeit in meinem Leben. Und ich weiß von vielen, die auch bei der Bundeswehr waren, die es auch so gesehen haben. Insofern finde ich es jetzt erstmal im ersten Schritt für meine Kinder jetzt nicht total problematisch.
Marc hat, glaube ich, auch über sein persönliches Risiko gesprochen als Unternehmer im Defense-Sektor. Ja. Das ist nochmal was anderes, als wenn man irgendwie eine Internetseite oder einen Preisvergleich oder
so. Absolut. Ne? Aber er ist ja nicht der Einzige. Also ich habe jetzt irgendwie dieses Jahr auch mit Leuten aus dem Raumfahrtbereich gesprochen, also Deutschland, die Raumfahrt machen in Deutschland. Ja. Und ein, zwei anderen, wo man tatsächlich mitbekommt, ja, es gibt da schon auch persönliche Sicherheitsrisiken, zumindest erweiterte.
Was haben die da so erwähnt?
Dass sie häufiger ihre Handynummern wechseln. Dass natürlich sie an irgendwo geostrategisch relevanten Themen arbeiten oder zumindest Themen, die sich dann entwickeln könnten. Mhm. Und dann natürlich anders betrachtet werden, als wenn du jetzt hier irgendwie Joghurt verkaufst. Ja.
Ist das nochmal eine Branche, die dich interessiert?
Also ich habe jetzt da keine Ambitionen. Ne? Also ich werde das zu beobachten und darüber zu berichten, aber jetzt da irgendwie anders als jetzt. Also ich habe mich auch mit Krypto lange schwer getan. Ich hatte irgendwie mal Bitcoin, alles nett und so, aber habe es auch immer so gesehen als eine Sache, da muss ich drüber berichten. Das finde ich interessant zu zeigen. Aber ich bin jetzt auch kein Krypto-Nerd und habe jetzt nicht 20 Coins und bin da total super deep in irgendwelchen Protokollen drin. Und so ist mit Defense auch. Also ich gucke es mir natürlich an und finde es interessant auf einer gewissen Ebene. Aber ich kann jetzt auch nicht oder ich werde auch niemand werden, der, glaube ich, da über Waffensysteme referieren kann.
Wenn wir die Top-10-Liste nach Reichweite kam heute raus, der Podcast von dir. Wenn man mal so eine persönliche Highlight-Liste von dir machen würde, was waren deine Podcasts, die besonders hängen geblieben ist? Meinst du, das ist so konkurrent mit der Reichweite oder hast du da andere Favoriten?
Naja, klar, Reichweite ist ja auch eine Sache, die mir Spaß macht und wenn wir das machen. Aber also ich freue mich auch über wirklich so ganz kleinere Sachen, mediale Sachen. Zum Beispiel haben wir eine Folge gemacht mit Julie Le Pic, Unternehmerin. Femtasy macht die Audio-Erotik für Frauen. Also Frauen nehmen wohl Pornografie, Erotik eher über das Ohr auf, weniger über das Auge, wurde mir erklärt.
Ja, erstaunlicherweise werden Frauen anders erregt als Männer.
Ja. Und hat sie mir erzählt, wie sie das gebaut hat, dass sie dann da irgendwie Schauspieler gebeten hat, irgendwelche erotischen Texte, die sie, glaube ich, selber geschrieben hat, einzusprechen. Dann hat sie das irgendwie als Podcast, sondern als Paid-Audio-Produkt auf einer Plattform vermarktet und dann hat immer mehr selber eine Plattform entwickelt, das dann weiter als Angebot vergrößert und hat jetzt dann, ja, am Ende sind es ja Medieninhalte, Paid aber. Und hat da jetzt, glaube ich, über 10 Millionen Euro, also Abo-Umsatz von anderen Frauen, die das abonnieren.
ARR?
Würde man denken, das ist ein ARR, ja.
Klar, wer weiß, ob die irgendwie 3 Monate bleiben oder 3 Jahre.
Genau. Es ist halt ein Abo, wie eher so ein Zeitschriften-Abo oder so, Medien-Abo. Aber für mich, wenn man jetzt über all die Themen schaut, dann ist ja so eher Medien mein Kernthema, da komme ich irgendwie so her von Wissen, von meiner Herkunft, von meiner Leidenschaft auch. Und dann finde ich halt sowas cool, zu sehen, dass da so eine Frau irgendwie hingeht und sowas baut und das funktioniert dann und dann hat sie diese Firma und hat da auch, glaube ich, ein paar Business Angels drin, aber keine großen Investoren. Schon, fand ich schon ganz beeindruckend. Also das macht mir da auch Spaß, sowas zu hören und davon gibt's wahrscheinlich jetzt noch ein paar andere, die jetzt nicht so total rausstrahlen, aber die jetzt für mich persönlich, weil es halt Medien sind, zum Beispiel, oder weil es halt auch kleinere Sachen sind, so. Ich bin ja auch eher so ein Bootstrap-Typ, der selber dazu relaten kann. Man macht jetzt mal aus dem Hobby irgendwie ein bisschen mehr oder man fängt mal was an selber und jetzt jemand, der jetzt Raumfahrt macht, finde ich total krass, aber ist halt für mein Leben, ich bin schon sehr weit weg.
Ich habe irgendwie gesehen, dass du in den letzten Wochen auch immer wieder Gast warst bei Podcasts. Bei Matze Hilscher warst du, glaube ich, gerade.
Nee, Matze, da war ich, wir verbringen jedes Jahr einen Tag zusammen. Wir haben eine Tradition, okay. Ähnlich wie wir beide.
Ja, genau, das hab ich gesehen. Ich dachte, da habt ihr auch einen Podcast aufgenommen.
Okay. Nee, gar nicht. Also wir sind einfach so seit Jahren befreundet und man spricht sich halt wenig übers Jahr. Mit vielen Freunden kennst du wahrscheinlich auch, weil Familie, Job, andere Themen. Und trotzdem gibt es immer viel zu erzählen. Und deswegen haben wir so vor ein paar Jahren mal angefangen und gesagt, okay, wir machen einmal im Jahr einen Tag gemeinsam irgendwas von morgens bis abends ungefähr. Und das haben wir wieder gemacht. Und dann darüber gab es dann lustige Posts. Und dann war ich noch in einem, aber das war kein Podcast. Zu Gast war ich bei einem Podcast, ganz witzig, vom Präsidenten der Uni Hamburg.
Hab ich auch gesehen.
Also der Uni-Präsident macht einen Podcast. Ist ja auch jetzt irgendwie vor 10 Jahren undenkbar gewesen. Genau, und das heißt irgendwie Campus-Legenden. Und da erzählen halt Absolventen der Uni Hamburg, was sie heute machen. Und das war ganz cool.
Hast du mit Matze auch ein bisschen über den Produktionsprozess gesprochen? Also tauscht man sich da aus und fragt so, wie macht ihr das? Macht ihr irgendwie eine Stunde Warm-up oder?
Ja, viele Sachen. Also wir haben ja in Teilen schon ähnliche Jobs. Er macht das natürlich auf einem nochmal reichweitenmäßig größeren Niveau mit anderen Leuten. Aber schon vieles ist ja ähnlich. Und ja, da gibt es also von, guckt man sich, welche Podcasts, welche Interview- oder Frage-Podcasts guckst du dir an und versuchst ja selber da besser zu werden, bis zu
Was macht der Matze besonders gut? Wie findest du? Ich habe immer das Gefühl, er kann irgendwie gut Stille aushalten, ne? Dass er irgendwie ein Wort sagt und dann abwartet und dann.
Ja, das stimmt. Das kann er wirklich gut. Er hat generell so eine therapeutische Art. Sag mal so.
Was hat er für eine Ausbildung, weiß man das?
Der ist eigentlich Musiker gewesen. Ich glaube, Virginia jetzt. Hast du mal gehört?
Den Namen, ja, ich glaube, die Musik habe ich nicht gehört.
Ja, war mal recht groß. Hatten da richtig mal so große Alben und auch große Shows gespielt. Und da war er, ich glaube, Bassist. Und das war so sein erstes Leben. Und dann ist er dann über Umwege zum Podcaster geworden.
Der hat vielleicht mehr Reichweite, du hast vielleicht mehr Businesskunden. Was schätzt du, welcher Podcast kann mehr Umsatz machen?
Ich glaube, wahrscheinlich kannst du am Ende aus der Reichweite, also ist Reichweite schon stark. Bei uns ist die Zielgruppe sehr gut. Ich kenne deine Zielgruppe nicht genau. Ich kann sie nur vermuten. Wahrscheinlich ist sie nicht so gut vermarktbar, weil es einfach jetzt nicht so, so eine Top-Audience im Sinne von Business und Kaufkraft und so und auch, sagen wir mal, nicht nur Kaufkraft selber, sondern auch so Entscheidungskraft. Also bei uns werben ja auch viele Softwarefirmen zum Beispiel, weil man halt weiß oder weil man ahnt und wir es auch berichten und nachweisen können, dass bei uns halt Leute zuhören, die wirklich am Ende Software kaufen für Firmen oder sowas. Das wird jetzt bei ihm nicht so stark sein, aber also man kann mit dem Podcast von Matze sicherlich auch Millionen Umsätze machen, gar keine Frage. Und wahrscheinlich dann auch am Ende mehr, wenn die Reichweite dann noch höher ist.
Gibt es einen Podcast, wo du gerne mal einen Tag lang bei der Produktion helfen würdest, um zu sehen, wie das alles so funktioniert? Du hast ja sehr gerne einen Sport-Podcast. Ist das denn eher so ein Ding? Oder würdest du sagen, ja, wenn dann Joe Rogan?
Ja, wobei ich glaube, bei Joe Rogan wäre man auch überrascht, wie trivial das ist.
Ja.
Also auch da, Mats und ich haben uns beide über Joe Rogan unterhalten zum Beispiel und natürlich das auch häufig schon von außen betrachtet, was er da macht. Und dann, wie gesagt, der liest die Bücher von seinen Gästen nicht. Der sagt dann irgendwie, hi Joe, good to have you. You wrote a book. What is it about? So. Und dann erzählt der Gast das halt. Und so diese Attitüde, die der da hat, die auch funktioniert. Ich glaube, das kann man von außen alles sehr gut sehen. Wenn man dann da Praktikant wäre oder da vor Ort helfen würde. Ich glaube, man wäre eher überrascht, wie nüchtern das dann wiederum ist und dass die Magie woanders liegt, auch in seiner Herkunft mit den verschiedenen Communities, die er so vereint. Joe Rogan jetzt, also als Comedian, als MMA.
Jiu-Jitsu.
Und genau, da gibt es halt viele Sachen, die da so auffängt. Aber ich glaube, in dem Tag Produktion lernst du gar nicht so viel.
Du hast mal eine Beteiligung an Parloa ausgeschlagen?
Ja.
Warum?
Ja.
Die sind noch inzwischen Unicorn.
Ja, stimmt. Also auch das war ein Podcast. Bisschen schmerzhaft, aber es gibt schon so 2, 3 Podcasts dieses Jahr. Das ist auch vielleicht eine Story des Jahres.
Hast du das ausgeschlagen, weil du gedacht hast, kann ich nicht einschätzen? Oder weil du gesagt hast, oh, hohe Bewertung, das
ist... Nee, kann ich nicht einschätzen. Ich meine, uns wird freundlicherweise, muss man ja sagen, und habe ich auch gar nichts dagegen, werden sehr viele Sachen angeboten, wo man investieren könnte. So, und dann, wenn du dann irgendwie 30, 40 Stück so im Jahr bekommst, Mensch, hier, ich habe gehört und hier, wollt ihr mal schreiben oder der und der, hat mir von dir erzählt oder hat erzählt, irgendwie hat mir deine Adresse gegeben, wie auch immer. Und dann kommen halt Sachen bei uns an. Und alleine, wenn ich die alle prüfen würde, dann wäre das ein anderer Job. Das kann ich gar nicht. Und bei Paloa war das auch so. Ich habe das dann irgendwie in der frühen Phase mitbekommen. Habe da keinen guten Job gemacht, da keine Zeit gehabt, vielleicht auch das auseinanderzuhalten von anderen.
Ja.
Eher ja, weniger vielleicht aussagekräftigen oder erfolgsversprechenden Investmentmöglichkeiten. Und dann habe ich wahrscheinlich einfach nur so damals gesagt, ja, jetzt keine Kapazität, kein Geld, schaffe ich nicht. Und dann ist es durchgerutscht. Und jetzt ein paar Jahre später sieht man, die sind jetzt Unicorn. Aber das Gleiche ist mit Zellerfeld. Ja. Mhm. Da war es sogar noch krasser. Die hat mich sogar mal eingeladen. Dann war ich sogar mal während Corona mal da, hab mir so den ersten Schuhdrucker angeguckt. Also die machen also 3D-Druck für Schuhe, wollen die globale Turnschuhe.
Sind die dann schon erfolgreich? Weil ich sehe die immer und habe aber noch nie jemanden auf der Straße gesehen, der gesagt hat, ich brauche unbedingt einen Schuh von denen.
Ja, das ist schon auch ein globales Game, mhm, und auch so sehr stark in so absoluten Sneaker-Freaker,
ja,
Kreisen, jetzt noch nicht so sehr in der Breite angekommen, muss es auch gar nicht. Ja. Aber die Bewertung, die sie jetzt da durchgesetzt haben, ist schon, ich glaube, 500 Millionen oder sowas. Krass. Also das wäre schon, glaube ich, ganz gut gewesen. Und da war ich wirklich. Hab den ersten Drucker gesehen, wie die diese Schuhe drucken, hab das auch dann ja nicht glauben können, dass das jetzt so weitergeht. Also das habe ich noch aktiver verpasst. Und ja, insofern war das, ich glaube, es gibt noch was Drittes. Hyrox.
Ja.
Fitness-Sportart. Auch da war ich beim allerersten Hyrox, habe da am Tisch gesessen, als sie mir erklärt haben, wie das, also was für Sportart.
Haben die nicht auch kurz vor Corona gegründet oder sowas?
Ja, 2019 oder so, 18, 19. Und da saß ich am Tisch, als die gesagt haben, welche Übungen jetzt Teil von Hyrox werden. So, und ob das jetzt eine gute Idee ist, dass man da jetzt irgendwie dieses Farmers Carry macht oder da die Burpees oder so. Und ja, da hätte ich auch sagen können, das wäre ich mega geil, ich würde jetzt gerne hier irgendwie 3% kaufen. Habe ich auch nicht gemacht. Also eigentlich ist das Jahr 25 so gesehen auch das Jahr der traurigen, teuren Einsichten, alles mal, was ich nicht gemacht hatte.
Du hast aber mit OMRX doch ein paar Beteiligungen, glaube ich, wo dann immer mal wieder doch irgendwie so ein paar Zusammenarbeiten eingegangen werden. Wenn ich es jetzt so ein OMRX Wrapped 2025 gebe, was für Beteiligungen sind da drin? Welche davon entwickeln sich irgendwie spannend?
Also bekannt ist wahrscheinlich Koro, glaube ich, das entwickelt sich toll. Also der Online- Händler für alle Arten von größeren verpackten Nahrungsmitteln und auch eigenen Produkten mittlerweile. Da drin ist die Quality Group, das ist ESN und More, also Nahrungsergänzungsmittel, was ein Wahnsinns-Hype-Thema gerade ist und auch irgendwie mittlerweile global geht. Was haben wir denn noch so? Mein Kollege Noah ist da der Experte.
Aber habt ihr dieses Jahr noch weitere Beteiligungen eingegangen oder seid ihr da eher
Holy, auch Nahrungsergänzungsmittel. Haben wir, glaube ich, letztes Jahr.
Energy Drink.
Ja, ist schon das eine oder andere dabei. Wir machen da nicht so viel und eher so im Jahr vielleicht ein, zwei Sachen.
Hast du Aktien, die dieses Jahr besonders gut performt haben?
Ich bin Aktionär bei Sino. Das ist eine kleine, also am Ende ist es eine Firma, die aber eigentlich nichts macht, außer eine Beteiligung zu halten an Trade Republic. ist eine börsennotierte Firma und der Gründer oder der Eigentümer von Sino, Chef, war mal einer der ersten Geldgeber für Trade Republic.
Ja.
Und mittlerweile ist sein Börsenvehikel, ist auch keine große Firmenwert in der Sino. Ich glaube 300 Millionen.
Mhm.
Und diese 300 Millionen sind genau 1:1 der Wert von Trade Republic gemessen oder mit, ne, entsprechend
dem Share davon.
Dem Share, also.
Trade Republic hat, glaube ich, so 12 Milliarden Bewertung
gerade. Ja, jetzt genau, ganz frisch. Und ich glaube, gerade gestern ist der Kurs von Sino nochmal um 6% hochgegangen, weil das vielen nicht so klar war.
Ja.
Und es gibt eigentlich darüber die Möglichkeit, schon seit Jahren, eigentlich seit Anfang an von Trade Republic, da mit zu investieren. Und da ich Trade Republic ja irgendwie auch interessant finde, auch mit denen viel gemacht habe, habe ich da investiert vor ein paar Jahren. Und natürlich schön zu sehen, dass sich die Firma so entwickelt und die Sino dann immer analog dazu mit. Ja, und das ist ein gutes Investment gewesen, glaube ich. Oder zumindest, ich bin da nicht wieder raus, aber bislang sieht es ganz gut aus. Ja. Tradet sich auch einfach gut aus. Ansonsten bin ich ja Aufsichtsrat und sehr eng mit der Event, mit Ticketing und Eventfirma. Bin da jetzt eingestiegen dieses Jahr.
Was sind so die Aufgaben?
Aufsichtsrat?
Ja.
Ja, also im Wesentlichen zu schauen, was da so passiert und da irgendwie
Feedback geben,
auch Leute zu empfehlen vielleicht, irgendwie ja, sich gewisse Sachen anzugucken, aber ist natürlich jetzt keine operative Rolle. Dennoch hat man ja ein Gefühl für die Firma und auch eine Wertschätzung in meinem Fall, weil ich das wirklich auch für aussichtsreich halte, was die machen und auch wie die sich entwickeln wollen. Bauen gerade eine riesige Halle in Mailand, eine der größten Indoor-Hallen Europas. Naja, und da bin ich jetzt investiert. Das ist bislang eher seitwärts gegangen, muss man sagen. Sogar vielleicht ein bisschen drunter gerade. Aber da bin ich zum Beispiel für die nächste Zeit sehr bullisch. Ich glaube auch, dass halt so diese ganze AI-Welt dazu führt, dass Menschen noch mehr so Live-Events suchen. Das ist so dieses Anti-AI, was du da ganz im Netz alles ist vermüllt und so. Du willst auch dann mal nach ganz vielen digitalen Stunden mal wieder raus mit Leuten was erleben. Und dann gehst du halt irgendwie von großes Konzert bis hin zu Museum und überall ist halt irgendwie Event im Embedder Veranstalter oder Ticketing-Partner und so. Das finde ich schon ganz attraktiv.
Ich war letzte Woche in London und bin dann ins Britische Museum gegangen und da braucht man gar keinen Eintritt. Da kann man halt was spenden, wenn man will. Mhm. Aber das fand ich auch ziemlich cool und gefühlt ziemlich Ausnahme natürlich im teuren London.
Ja, absolut. Ich meine, London bin ich auch regelmäßig alleine, um in der Fußball zu gucken. Ist ein Hobby von mir mit Freunden, Groundhopping zu machen, also in Fußballstadien zu gehen. Ein, zweimal im Jahr fahren wir dann mal nach London. Mal gucken da Fußball. Jetzt habe ich da mal alle Stadien gesehen. Da war dann noch keins umsonst.
Ja, wenn du nach Newcastle United willst, dann sagst du Bescheid. Den durfte ich irgendwie 3 SEO-Tipps geben dieses Jahr.
Oha.
Ja.
Mal gucken. Ist ja mittlerweile eine halbe deutsche Mannschaft da.
Ha?
Bei Newcastle.
Ja, stimmt, ne? Ich habe gerade auch gestern gehört, dass, wie heißt der Kollege, der von Stuttgart angewechselt ist?
Nick Woltemade.
Der war eine Saison bei Stuttgart, ist dann für 80 Millionen nach Newcastle gewechselt.
Ich glaube sogar noch mehr.
Über 80 Millionen. Ja. Weißt du, wo der herkam vor Stuttgart?
Bremen.
Ja, weißt du, wie viel er nach Stuttgart gegangen ist?
Ja, ich will ablösefrei.
Ja. Ich verfolge ja keinen Fußball und hatte gestern meinen Kumpel Moritz da und der ist Werder-Fan und er meint, das ist einfach so, das tut ihm so in der Seele weh, dass Werder immer wieder solche Sachen macht. Die größte Ablösesumme dieses Jahr war, glaube ich, der Trainer für 3,6 Millionen nach RB Leipzig oder sowas.
Ja. Amen.
Ja. Du hast mit vielen erfolgreichen Menschen zu tun, Philipp. Da gibt es doch bestimmt auch mal so Tipps, dass man sagt, so du, also wenn ich du wäre, dann mach mal hier irgendwie eine Woche in dem Sanatorium, danach fühlst du dich wie neu geboren. Also da gibt es da bestimmt irgendwie so,
ja.
nicht solche Tipps wie investier mal hier, sondern irgendwie so Trends, die so unter der Elite so ein bisschen passieren. Gibt es da irgendwelche tollen Tipps, die du mit uns teilen kannst?
Also ich bin da relativ...
Also für irgendwas muss sich das doch ganz lohnen, der ganze Aufwand.
Für ja. Also ich glaube, das ist auch sehr divers. Aber ich meine, klar, es gibt natürlich Hotels oder so, die man wiederkehrend hört. Ich bin da nicht so sehr auf Hotels unterwegs aktuell, sondern eher wirklich, war jetzt in den letzten Jahren sehr viel auf Familienbauernhöfen.
Ja.
oder halt in irgendwelchen Motel Ones und so geschäftlich im Wesentlichen.
Ja.
Aber klar, man hört natürlich von Hotels, vom Lanzerhof.
Ja, genau, so Lanzerhof oder Rotlichttherapie oder.
Genau, es gibt da irgendwie so eine Longevity Clinic Years, heißt die, glaube ich, habe ich es ein paar Mal gehört. Ja, aber also bin ich gar nicht.
Also nichts, wo du sagst, ich habe hier und seitdem trinke ich jeden Tag 1 Liter Selleriesaft und.
Nee, ich habe, was ich schon gemacht habe, ich habe irgendwie über den Podcast auch, vor Jahren im Rahmen der Aufnahme mit Dennis Schröder, dem Basketballspieler, habe ich dessen bis heute Personal Trainer kennengelernt, der nicht nur Dennis Schröder in Teilen betreut, sondern auch andere wirklich absolute Top-Sportler, Leon Dreiseitel, NHL, Eishockeyspieler oder zahlreichste, auch deutsche Sportler, Basketball-Nationalmannschaft und so weiter und so weiter. Der Arne Greskowiak, so heißt er, aus Köln. Selber auch, wenn man ihn sieht, erkennt man sofort, also der ist jetzt nicht nur ein Talker, sondern der kann auch selber Fitness, also das ist ja beim Fitness ganz interessant, die Leute, die dir das beibringen, sollten ja besser auch mal so aussehen, als wenn sie das selber beherrschen, sonst macht es irgendwie wenig Sinn, also mir zumindest, für mich macht es wenig Spaß und der ist halt so einer, der dann wirklich seine Fitness ausstrahlt und rüberbringt und jetzt habe ich angefangen mit dem zu trainieren, vor 6 Wochen oder so und ein bisschen dessen Ernährungspläne und Hinweisen zu folgen. Und das ist jetzt kein Hotel, keine Klinik. Und der ist jetzt auch...
Ist er hier vor Ort oder macht man das dann per WhatsApp?
Ist, genau. Remote, WhatsApp und so. Der kommt dann immer alle, weiß nicht, 4, 5 Wochen mal vorbei. Aber das ist jetzt so ein Ding, das ich jetzt gerade angefangen habe.
Ja, lustig. Hast du da irgendwie... Du bist dieses Jahr, glaube ich, 1000 Kilometer gelaufen?
Das war jetzt dieses Jahr das Ding. Und jetzt habe ich überlegt, als ich dann sah, das ist jetzt langsam vorbei. Ich bin jetzt schon über 1000 Kilometer. Dann dachte ich mir, okay, jetzt laufen ist jetzt... gut und schön und ich kann vielleicht auch mal 1500 machen, aber viel mehr wird es nicht werden, mhm. Muss noch was Neues her. Und dann habe ich Arne gesprochen und gesagt, irgendwie, ich will nochmal auch jetzt restlichen Körper fit kriegen und nicht nur Cardio. Und dann sind wir jetzt gerade dran und das ist vielleicht so ein Projekt für 26.
Wie viel Zeit braucht man dafür pro Woche, was würdest du sagen?
Ich glaube, ist ja die Frage, wie ernst man das nimmt und so, aber du solltest wahrscheinlich schon so 4-5 Sessions machen mhm. und jeweils 4x3/4 Stunde und plus noch vielleicht mal laufen gehen weiterhin. Also jetzt nicht mehr so viel, aber 1-2 Mal. Das ist schon Zeit. Sonst glaube ich, kommst du zumindest nicht schnell voran.
Du hattest, glaube ich, einen Aufruf gemacht, was dein Ziel für 2026 sein könnte. Was gab es da für lustige Beispiele?
Jemand hat mir vorgeschlagen, 500.000 Seilsprünge zu machen. Klar, dann gab es die Idee, High Rocks unter einer Stunde zu versuchen. Also viele Ideen, die jetzt für mich eher aussichtslos sind, Marathon, Halbmarathon.
Ich hatte vorgeschlagen, dass du den Feuerwehraufnahmetest machen sollst.
Ah ja?
Den fand ich, ich glaube, das ist auch ein ziemlich guter Fitnessindikator.
Okay, was muss man da machen?
Habe ich natürlich nicht alles im Kopf, aber der ist schon, glaube ich, fordernd für deinen gesamten Körper, auch wirklich so in Extremsituationen irgendwie Sachen hinzubekommen. Und dann gibt es ja, glaube ich, auch so einen psychologischen Test noch, irgendwie, der auf verschiedene Sachen weist. Also das ist schon so ein rundes Ding, wo man schon sagt, wer da irgendwie durchkommt, der hat schon
ziemlich gute Fitness. Da gibt es ja so ein paar Sachen, so ne? Deutsches Sportabzeichen.
Ja, stimmt.
Kann man auch sagen, das ist erstmal so, bevor man jetzt irgendwas ganz neumodischen Kram ausdenkt, kann man, vielleicht ist genau sowas das Richtige. Wusste ich jetzt gar nicht, muss mir mal heute am Wochenende angucken, googeln, was das ist. Aber es gibt schon viele Sachen. Die Frage ist halt nur, was ist eine gute Story, worauf hat man auch Spaß und wenn man da so psychologische Sachen machen muss.
Ja, ich glaube, es ist, geht dann eher, also es ist jetzt ein Teil davon, aber es ist einfach so ein Beispiel von etwas, was körperlich, geistig.
Verstehe total, verstehe. Also aber bei mir ein paar Sachen schaffe ich einfach nicht. Auch was mit Schwimmen zu tun hat. Also ich kann auch nicht gut schwimmen, ich müsste Schwimmen nochmal viel besser lernen. Und da weiß ich aber genau, das ist für mich jetzt kein Schwimmbad um die Ecke. Ich habe auch keins im Keller und auch keins im Büro. Also das ist dann wirklich umzusetzen, ist schwer.
In 5 Monaten ist das Festival schon wieder vorbei, oder? Ja. Dann haben wir schon Ende Mai.
Ja.
Manchmal announcest du ja Sachen, die man noch gar nicht announcen darf. Gibt es irgendwelche Top-Gäste, Top-Performer? Oder so Leute, an denen du aktiv baggerst?
Klar, im AI-Bereich alle großen Namen.
Hm. Und also ist das schon, würdest du auch sagen, das ist schon über 50% wahrscheinlich, dass so ein großer Name kommt?
Ja, glaube ich schon.
Interessant.
Aber ist halt,
ist noch ein bisschen.
Verkaufen diese Leute jetzt wahnsinnig viele Tickets? Kommen jetzt Leute wegen einem Speaker? Ich glaube ja nicht. Ja. Also, ich glaube, wir müssen in Summe in der Breite ein tolles Produkt haben. Wir werden jetzt auch, gestern schrieb mir mein Kollege Rolf Herrmann, kennst du auch, bei uns Chefredakteur von Education, und erzählte mir, es gibt einen deutschen Typen, ich glaube, der arbeitet bei Chefkoch, bei der Plattform.
Hans Kronberg.
Genau, und er sagt, das ist der wirklich einer der besten Typen, der verstanden hat, wie Geo funktioniert. Also man redet ja nicht mehr von SEO-Optimierung, sondern von Geo-Optimierung. Also genau zu gucken, was muss man tun, um in den verschiedenen AI-Suchen, ChatGPT und Gemini und so, oben als Schnipsel angezeigt zu werden.
Ja.
Und angeblich sagt der Rolf, kaum einer weiß das so gut wie der Typ, der das bei Chefkoch verantwortet.
Ja.
Und dann ist es vielleicht für uns auch mal einfach eine Sache zu sagen, okay, wir stellen mal so jemanden auf die ganz große Bühne, warum denn nicht? Ja? Oder zumindest geben so einem Thema mal Raum. Das ist, glaube ich, was die Leute wirklich interessiert.
Ich würde es gut finden, weil mir das sozusagen für mein Leben ist das more relatable als Kim Kardashian. Insofern Hans Kronberg auf die 1.
Genau, also müssen wir mal gucken, wie man es macht. Aber die Idee ist ja generell, eine Bandbreite zu haben zwischen den AI-Experten der Welt und dann halt jemandem, der wirklich ganz operativ in Deutschland nachvollziehbar Geo-Tipps geben kann.
Ja.
Und dann haben wir 300-400 Leute und halt alles dazwischen oder alles drumherum. Und das muss überzeugen. Und jetzt bei einem Speaker, sagen wir mal, das ist von den 70.000 Leuten gucken den ja auch noch nicht mal alle, ne? Oder noch nicht mal ein Bruchteil wahrscheinlich, weil die an irgendwelchen anderen Bühnen dann.
Ja, aber das Interesse an Geo ist, das sieht man schon in den Tools und wie hoch die Tools da bewertet werden, gerade die in dem Bereich irgendwie für Analyse und Überblick sorgen. Das ist schon, ich glaube, da ist das, und ich kriege das ja auch von allen Kunden mit, dass sie nachfragen, wie stehen wir da, was müssen wir machen. Das ist schon ein verrückt hohes Interesse dahinter. Wenn du dich richtig doll freust, machst du da manchmal so richtig so, ja, gibt's so Momente, wo du so richtig ah, machst, oder ist das bei dir eher selten?
Doch, kommt schon mal vor.
Was war der letzte Moment, wo du ah, yes, gemacht hast?
Ich glaube, als ich irgendwie dachte, ich mache heute kein Klimmzugtraining mehr bei uns im Garten, habe ich doch gemacht.
Dass du es doch gemacht hast, sozusagen,
ja,
hast du
ja, ja, wirklich. Also, das ist, ja, oder, ja, fällt mir jetzt ein, weil ich dann dachte, ich bin selbst überrascht, was ich hinbekommen habe, noch ja, irgendwie so Klimmzugtraining zu machen.
Schön.
Aber auch bei größeren Sachen, klar, ich finde, kann das nicht jedes Mal machen, nicht jede positive Entwicklung, weil auch dann, ne, das gibt's positiv und negativ, das manchmal am Tag, jetzt komme ich aus einem Podcast raus, lese 10 WhatsApps, davon sind dann irgendwie ja, 6 neutral oder 8 neutral und eine ist eine coole Nachricht und eine ist eine Problemnachricht. Da versucht man eher generell so even keel zu halten.
Was würdest du mir noch für einen Tipp geben für 2026, mal sozusagen, wenn du ganz frei und offen bist? Was ist für Christoph Bursack wichtig fürs nächste Jahr?
Für Christoph Bursack, ich meine, du hast ja schon...
Auch ein Personal Trainer.
Ja, also ich versuche wirklich auch mit dem Sport, das habe ich am Anfang natürlich nicht so beabsichtigt, aber dieses, sagen wir, etwas öffentlichere Sport machen. Ich erzähle dann irgendwie, dass ich ja, jetzt laufen gehe, ich mache ja, hier im Büro Klimmzüge, ich erzähle von Klimmzügen, ich erzähle von Arne.
Im IC Plänken.
Genau, also Sport so ist eben mein Lifestyle und ich habe mittlerweile keine Hemmung, das auch so öffentlich auszuleben und jetzt überall dann davon zu erzählen. Und das ist aber nicht jetzt so wie bei Design, habe ich mir nicht lange überlegt, sondern es hat sich so entwickelt. Aber ich freue mich total, wenn halt Leute inspiriert sind und ich bei uns im Büro sehe, jetzt fangen auch andere Leute an zu trainieren oder fühlen sich jetzt irgendwie motiviert und aufgefordert, was immer, wie man immer sagen möchte. Ich mache da keinen Druck. Insofern, ich glaube, es ist total gut und bei dir ist es halt so, bei dir bislang keine ganz harte Prio.
Müssen wir mal wieder zusammen duschen, ich glaube.
Oder hast du jetzt doch,
ich habe dieses Jahr, glaube ich, 13 Kilo zugenommen seit Januar.
Gut, du hast ja auch, sagen wir mal, auch Nachwuchs bekommen ja, und sowas alles. Insofern ist es auch eine andere Lebensphase vielleicht. Aber generell zu sagen, ich suche mir da was raus, sportlich, finde ich, ist schon ein guter Tipp. Also gestern hat mir Frank Thelen erzählt, seinen Sport, den er jetzt wieder angehen möchte, verstärkt nach seinem 50. Geburtstag, er ist wohl 50 geworden, ist das Jahr, ist jetzt Tischtennis. Da habe ich gedacht, Tischtennis, ist das jetzt wirklich? Und dann hat er mich fast angeschrien, dass wir reden hier von Tischtennis, nicht von Ping-Pong und irgendwie hin und her, sondern richtig Sport, dafür brennt man mehr Kalorien als bei allem anderen. War mir nicht so klar. Und er ist da wirklich auf sagen wir mal, anspruchsvollem Niveau unterwegs für sein Alter. Ja, also auch da kann man schon
man
was finden.
Man kann sozusagen Schweiß in allen Sporten finden, sagst du, in allen Sportarten.
Ja, auch Leidenschaft und ja, dann auch Nutzen.
Ja.
Also vielleicht, das ist ja vielleicht Dart werfen.
Da habe ich gerade, hast du das gesehen, wie der Typ da irgendwie seine Hand zerstört hat heute, diese Woche?
Nee.
Irgend so ein Dart, ich weiß natürlich nicht, welche Meisterschaften das waren, irgendwie so ein Dart-Finale, ist einer so böse über seine eigene Leistung geworden. Auf den Bühnen stehen aber diese Feuerfontänen, ne? Diese, oh. Da hat er dann seine Hand in diese Feuerfontäne reingehalten und sozusagen das Feuer ausgedrückt und dann mit seiner Hand von unten dreimal gegen den Tisch gehauen, weil er so böse war, dass er irgendwie mit seiner Hand ich weiß nicht, wer das war, wahrscheinlich in England. Aber das, also wie der mit seinem eigenen Körper umgegangen ist, weil er böse war, dass er nicht seine Leistung erzielt hat, das war echt krass. Gerade diese Woche, ich habe leider den Körper, muss mal gucken, irgendwie Dart, Hitting Table, dann wirst du es sofort finden. Ja. Wahnsinn. Philipp, tausend Dank für die Folge. Tausend Dank, dass ich Untermieter sein kann bei dir. Ich habe ja so ein kleines Tischchen seit Jahren, krieg alles mit, was ihr so macht, so von der Seitenlinie. Guck ab und zu in den Flur, da läufst du dann vorbei. Mal mit Gästen, mal ohne Gästen, mal mit Leuten, die kein Mensch kennt, mal mit Leuten, die jeder Mensch kennt. Und das ist eine super, super schöne Situation, das sich irgendwie anzugucken, ab und zu mal mitmachen zu dürfen. Vielen, vielen Dank für ein weiteres Jahr bei euch.
Ja, also freut mich. Und ich hoffe, es geben sich noch einige Jahre.
Ich arbeite dran, auch in meiner Fitness dann, dass ich noch ein paar Jahre durchhalte.
Alles klar.
Das war Philipp Weste, Podfather Westermeier. Und bevor du ausschaltest, klickst du bitte jetzt auf Abonnieren, denn dann hören wir uns nächste Folge wieder. Ganz liebe digitale Grüße von
Philipp
und von Christoph. Tschüss.
Ciao, ciao.